Saldo. Das Ö1 Wirtschaftsmagazin.
Mit Michael Fröschel. Der gebürtige Niederösterreicher Gernot Wagner hat eine steile Karriere gemacht. Der 41-jährige Klimaökonom lehrt an der New York University, ist Sachbuchautor und berät die Stadt New York in Sachen Klimaschutz. Vor mehr als 20 Jahren ist Wagner in die USA ausgewandert. Er hat an den Elite-Unis in Harvard und Stanford studiert und zählt mittlerweile zu den anerkanntesten Klimaexperten. Er versucht auch selbst sehr klimabewusst zu leben. Der zweifache Familienvater hat keinen Führerschein, kein Auto und er isst kein Fleisch. Maria Kern hat mit Gernot Wagner gesprochen und ihn gefragt, ob die Politik ein Datum für das Ende von Autos mit Verbrennungsmotoren festlegen soll, ob man für die Erreichung der Klimaziele wirklich die Atomkraft braucht und wie sinnvoll Klimakonferenzen wie jene in Glasgow sind.
Herr Wagner, die UN-Klimakonferenz im schottischen Glasgow ist gerade am Ausklingen. Was bringen denn Konferenzen wie diese? Wird dort nur Blabla gesprochen, wie die Umweltaktivistin Greta Thunberg sagt? Oder bringen uns derartige Großveranstaltungen beim Klimaschutz tatsächlich weiter? Wie sehen Sie das?
Ja, zu beidem. Es geht um große Ansagen. Es geht darum, dass wir seit Glasgow wissen, dass Indien ein CO2-Neutralitätsziel für das Jahr 2070 hat. Diese Ansage von Modi hätte es ohne Glasgow höchstwahrscheinlich nicht gegeben. Das Ziel alleine rettet das Klima nicht. Aber Indien hat ein Klimaziel, ein Netto-CO2-Neutralitätsziel. Das ist fantastisch. Und ja, natürlich bringt uns das insgesamt weiter.
Viele Länder haben in Glasgow angekündigt, dass sie auf die Nutzung von Kohle künftig verzichten wollen. Das klingt gut, allerdings wollen China, die USA und Australien diesen Pakt nicht unterzeichnen. In diesen Ländern stehen aber die meisten Kohlekraftwerke. Ist eine Vereinbarung zum Kohleausstieg letztlich nicht Makulatur, wenn die Hauptverschmutzer weitermachen wie bisher?
Natürlich wäre es um einiges besser, falls es tatsächlich zu allen Länder der Welt treten diesem Abkommen bei und wir haben die Lösung in Sachen Kohleausstieg. Es gibt gute interne politische Gründe, warum das nicht der Fall ist in Amerika, in Australien. Das sind natürlich nicht gute Gründe fürs Klima, aber insgesamt zeigt das auch, wie einerseits wichtig das Forum Glasgow ist. Ohne Glasgow hätte es gar kein Kohleausstiegsabkommen gegeben. Die Implementierung findet in Ländern statt. Die großen Ansagen, dazu ist Glasgow wirklich da.
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat diese Woche den Bau neuer Atomkraftwerke angekündigt. Wird die Erderwärmung nur mit Hilfe der Atomkraft zu stoppen sein oder sind die Klimaziele mit dem Umstieg auf erneuerbare Energien, also auf Sonne, Wind und Wasser, erreichbar?
Atomkraft ist tatsächlich die ultimative nicht erneuerbare Energie. Ist Atomkraft CO2-ärmer als fossile Energie? Kohle, Gas, Öl, das ist auch klar. Österreich ist in der sehr, sehr glücklichen Lage, mehr als 60% unseres Stroms aus Wasserkraft zu haben. Das ist glücklich. Frankreich hat das Glück nicht. Frankreichs Wasserkraft ist die Atomkraft. 60-70% des Stromes aus Atomkraft. Mir würde es auch lieber sein, falls es keine Atomkraftwerke gäbe. Aber in Sachen Klimaschutz, rein aus Klimasicht, ist das tatsächlich ein richtiger Schritt, wenn auch gleich einer, der natürlich mit vielen, vielen Zielkonflikten einhergeht.
Also ohne Atomkraft werden wir die Klimaziele nicht erreichen?
Wir in Österreich, ja. Wir erreichen.
Weltweit.
Wir können sie ohne Atomkraft erreichen. Weltweit, es gibt Dutzende Kohlekraftwerke, die immer noch in Planung sind, wo es tatsächlich vielleicht besser wäre, sie durch Atomkraftwerke zu ersetzen. Ist das insgesamt ein positiver Schritt ohne Abstriche? Nein, wir sprechen von Atomkraft, aber wir sprechen auch übers Klima, wir sprechen über CO2 und ja, Atomkraft insgesamt, der gesamte Lebenszyklus des Atomkraftwerkes, des Atommülls, ist tatsächlich relativ CO2-arm.
Das klingt für mich so, dass Klimaschutz in der Theorie recht einfach ist, in der Praxis aber nicht so durchführbar, wie es sich viele Klimaaktivisten wünschen würden.
Ich bin Vegetarier, ich habe keinen Führerschein, ich wohne mit zwei Kindern und einem kranken Hund auf 70 Quadratmeter. Okay, warum sage ich die Dinge? Natürlich, moralisch handeln ist Teil der Antwort. Aber können diese richtigen, wichtigen, moralischen Schritte die Antwort sein? Die alleinige? Nein. Sind sie Teil der Antwort? Ja.
Am meisten Treibhausgase entstehen weltweit und auch in Österreich in den Bereichen Industrie und Verkehr. Wie sollen Klimaschutz und Industrie unter einen Hut gebracht werden? Es bringt uns ja klimatechnisch nicht weiter, wenn etwa die Voestalpine die Hochöfen in Österreich stilllegen würde und stattdessen der Stahl im Ausland produziert wird. Das hätte ja null Effekt auf das Klima und würde in Österreich nur Arbeitsplätze kosten, oder wie sehen Sie das?
Genau so. Und darum geht es ja auch nicht. Voestalpine ist aus gutem Grund ein Vorreiter in Sachen grünem Stahl, grünem Wasserstoff zur Stahlgewinnung. Es geht um Innovation. Es geht darum, dass die effiziente, CO2-arme Zukunft in vielerlei Hinsicht auf existierenden Technologien basiert. Solarenergie, Windenergie, Wasserkraft. Es geht auch natürlich darum, die Zukunft zu erfinden, zu entwickeln. Vor allem bei Emissionen der Industrie geht es genau um diese Investitionen in Forschung und in Entwicklung in eine Richtung, wo wir vielleicht jetzt noch nicht wissen, was am Ende herauskommt.
Einer der größten Konzerne in Österreich ist der Öl-, Gas- und Chemiekonzern OMV. Umweltschutzorganisationen fordern von der OMV, dass sie aus der Erdölförderung aussteigt und stattdessen in erneuerbare Energien wie Windkraftwerke investiert. Ist dieser Ansatz nicht realitätsfremd angesichts der Tatsache, dass auch in den kommenden 10, 15 Jahren noch viele Autos und LKWs mit Verbrennungsmotoren unterwegs sein werden?
Ja, aber auch da wissen wir, in welche Richtung die Entwicklung geht. Es ist ja nicht eine Frage, ob es den Ausstieg aus fossilen Brennstoffen gibt. Es ist eine Frage, wann.
Soll es eine Deadline für die Verbrennungsmotoren geben? Also in Glasgow wurde ja schon darüber diskutiert. Wenn ja, ab wann sollen keine Benzin- und Dieselautos mehr produziert und verkauft werden dürfen aus Ihrer Sicht?
Deadline ja, die gab es für traditionelle Glühbirnen. Wir haben immer noch Licht, wir haben besseres Licht. Dasselbe ist natürlich beim Auto, beim Individualverkehr der Fall. Und natürlich bedarf es der Politik, natürlich bedarf es Deadlines, um zu sagen, wir wollen, wir sollen, wir müssen von diesen alten fossilen Verbrennungsmotoren Abstand nehmen.
Wann würden Sie die Deadline setzen?
Kalifornien spricht von 2035. In China gibt es Bestrebungen um dieses Datum. Ist es das richtige Datum? Es ist einmal ein guter Ansatz. Also morgen geht's nicht. Am 1. Jänner 2022 wäre zu früh. 10, 15 Jahre ist vielleicht genau die Deadline, die in vielerlei Hinsicht diese verschiedensten Zielkonflikte mit einbezieht. Aber natürlich geht es darum, das so schnell wie möglich zu machen.
In Österreich wird im kommenden Jahr ein CO2-Preis eingeführt. Die Tonne CO2 soll anfangs 30 Euro kosten. Der Preis soll dann schrittweise auf bis zu 55 Euro angehoben werden. Aus Ihrer Sicht ist das viel zu wenig. Wie viel sollte denn eine Tonne CO2 kosten?
Aus rein klimaökonomischer Sicht um einiges mehr. Mindestens 100 Euro, vielleicht 200, vielleicht mehr. Aber im Endeffekt geht es ja nicht darum, was Klimaökonomen, was die Forschung für richtig erhält. Es geht ja darum, dass von 0 auf 30 der erste Schritt um einiges schwieriger ist als der Schritt von 30 auf 130. Ich spreche kein Schwedisch. Ich habe keine Ahnung, was der Durchschnittsschwede am Mittagstisch spricht. Aber ich bin mir hundertprozentig sicher, es geht nicht um die CO2-Steuer. Die ist in Schweden mittlerweile bei über 115, 120 oder so Euro pro Tonne CO2. Warum ist sie so hoch? Weil Schweden 1991 mit der ökosozialen Steuerreform begonnen hat. Hier in Österreich wird es genauso passieren.
Sie haben diese Woche den grünen Vizekanzler Werner Kogler getroffen. Haben Sie ihm mitgeteilt, dass der österreichische CO2-Preis aus Ihrer Sicht viel zu niedrig ist?
Er weiß das. Er ist der Erste, der das weiß, dass der CO2-Preis tatsächlich höher sein sollte, aus ökonomischer Sicht, aus Klimaschutzsicht. Aber ich muss auch natürlich dazu sagen, ich bin überglücklich, selbst kein Politiker zu sein. Es geht um einiges leichter, die Forschungsarbeit zu schreiben, die besagt, der Preis sollte über 100 Euro, über 200 Euro pro Tonne CO2 sein, als es dann tatsächlich durchzusetzen.
Wie bewerten Sie denn ganz generell so die Klimaschutzmaßnahmen der österreichischen Regierung?
Es ist viel passiert. Ist genug passiert? Natürlich nicht. CO2-Emissionen sind heuer höher als 1990. Aber insgesamt, nach einigen Jährchen, wo wirklich nichts passiert ist, gibt es jetzt das Klimaticket einerseits und eine CO2-Steuer bald andererseits. Ist das eine oder das andere genug? Nein. Aber es ist tatsächlich der erste Schritt.
Österreich bezieht bereits 80% des Stroms ungefähr aus erneuerbaren Quellen, Wind, Sonne, Wasser. Höchst unerfreulich sind hingegen, Sie haben es angesprochen, die Treibhausgasemissionen. Was wäre denn aus Ihrer Sicht am dringendsten zu tun, um diese vielen CO2- oder Treibhausgasemissionen zu reduzieren?
Also im Strom ist Österreich tatsächlich Spitzenreiter. 60% der Stromerzeugung kommt aus Wasserkraft. Insgesamt österreichische Energie kommt tatsächlich zu einem Großteil aus fossilen Brennstoffen. Warum? Es geht ums Heizen. Es geht um den Verkehr. Da muss ich natürlich noch einiges tun.
Ein Credo von Ihnen lautet, es sollen mehr Menschen in den Städten leben oder in die Städte ziehen, weil es dort öffentliche Verkehrsmittel gibt, weil die Leute dort meistens arbeiten, weil dann der Pendelverkehr mit dem Auto wegfallen würde. Sie bringen häufig dann das Beispiel Ihrer Familie. Sie leben und arbeiten wie auch Ihre Frau in New York, gemeinsam mit den Kindern. Die Lebensrealitäten vieler Familien schauen aber ganz anders aus. Da arbeitet der eine in der einen Stadt, der andere im anderen Ort und die Kinder gehen vielleicht in einem dritten Ort, in die Schule. Wo sollen die denn leben?
Okay, natürlich. Unsere Lage ist sehr, sehr glücklich. Es ist auch klar, dass keine dieser Umstellungen, keine dieser Visionen über Nacht stattfinden kann. Andererseits heißt das natürlich nicht, dass wir alle in der einen großen Stadt leben müssen. Natürlich nicht. Es gibt in Amstetten Möglichkeiten, neben dem Bahnhof zu wohnen. Der eine pendelt in die eine Richtung, die andere pendelt in die andere Richtung. Heißt das, dass ein jeder so leben muss? Natürlich nicht. Aber tatsächlich geht es um eben diese Fragen. Es geht um die Frage, wo sollte man wohnen? Einerseits für das glückliche Familienleben, andererseits ja auch in Sachen CO2-Emissionen.
Zum Abschluss noch eine ganz persönliche Frage. Sie haben große Karriere in den USA gemacht. Sie sind Klimaökonom, Buchautor, lehren an der New York University und beraten auch noch die Stadt New York in Sachen Klima. Ausgangspunkt für diesen Aufstieg war Ihr Studium in Harvard. Wie ist es denn dazu gekommen, dass Sie mit 18 Jahren von Amstetten in die USA gegangen sind?
Ich habe die 7. Klasse Gymnasium als Austauschschüler in Amerika verbracht. Damals ging es darum, ich wollte Englisch lernen und so hat es angefangen. Ich habe dann hier in Österreich in Amstetten maturiert und ja, in dem Matura-Jahr habe ich mich an eben einer Uni in Amerika beworben und sehr, sehr viel Glück gehabt.
Was haben Ihre Eltern gesagt, als Sie gesagt haben, ich gehe jetzt nach Amerika?
Ich kann mich sehr, sehr gut an die Reaktion meines mittlerweile verstorbenen Großvaters erinnern, irgendwie so gesagt hat, naja, das war's, der kommt nicht mehr zurück. Und tatsächlich, in der ersten Woche habe ich meine mittlerweile seit 19 Jahren verheiratete Frau kennengelernt und seitdem wohnen wir in Amerika.
Herr Wagner, vielen Dank für das Gespräch.
Mit dem Klimaökonomen Gernot Wagner hat Maria Kern gesprochen. Sie können das Interview heute Abend um 22.08 Uhr nachhören oder 7 Tage lang online via Radiothek oder unseren Podcast. Saldo gibt's wieder in einer Woche. Danke fürs Zuhören, sagt Michael Fröschl.
Österreich 1 heute.